ARD Sounds.
Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Ja, hallo und vor allen Dingen mit Ihnen. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, die Profis werden heute mal nicht fragen, wie eine große deutsche Boulevardzeitung, wo ist der Wahl? Bei uns herrscht heute Wahlfreiheit. Ja, aber es ist natürlich eine traurige Geschichte mit Bucki, dem Buckelwal. Wir hoffen natürlich, dass sie gut ausgeht, drücken die Daumen von hier aus. Aber das Ende ist noch völlig offen, wie ich mir absagen lassen. Wir reden stattdessen über wissenschaftliche Studien, zum Beispiel über die Darstellung von Frauen in den Medien. Und dabei reden wir noch gar nicht über diejenigen, die dafür verantwortlich sind. Aber grundsätzlich werden Frauen in den Medien offenbar so dargestellt, dass dadurch Frauenfeindlichkeit verstärkt wird. Das lassen wir uns erklären von einer Doktorandin an der Uni Lausanne, die diese Studie gemacht hat. Wir reden über humanoide Roboter. Vielleicht haben Sie das Video gesehen mit Melania Trump. Also Roboter war halt der an ihrer Seite. Gucken Sie sich das nochmal an, dann wissen Sie auch, worum es geht. Um kurz nach 11 geht es um humanoide Roboter. Und in einer halben Stunde werden wir an ein Jubiläum erinnern, am 1. April. Nämlich ist es genau 2 Jahre her, dass Cannabis in Deutschland teillegalisiert worden ist. Wir fragen nicht, was hat die Legalisierung gebracht, sondern wir fragen, wie gut weiß die Wissenschaft eigentlich mittlerweile Bescheid über die medizinische Wirksamkeit von Cannabis. Dem wird ja viel Gutes nachgesagt. Wir fragen mal, was davon ist eigentlich belegt und bewiesen. Das alles bei den Profis heute Morgen. Jetzt aber erstmal das Kennerspiel, unser Wissenschaftsquiz. Da müssen Sie rausfinden von den Meldungen, die wir Ihnen vorlegen, welche davon ist richtig, welche ist falsch. Und nach der dritten Meldung gibt es einen Buchpreis und das ist heute der Titel Garten ist Krieg. Wie Sie Ihr Paradies gegen Unkrautschädlinge und andere Spielverderber verteidigen können. Christian Feierabend hat es geschrieben. Toller Name, finde ich, für so einen Ratgeberautor. Im Piper Verlag erschienen, 208 Seiten, würden Sie Buchhandel 11 Euro kosten. Garten ist Krieg, wenn Sie das auch so sehen und Sie dieses Buch haben wollen. Bewerben Sie sich jetzt beim Scannerspiel.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel.
Guten Morgen, Clemens.
Guten Morgen, Stefan.
Hallo, geht's dir gut?
Ja, sehr gut.
Sehr schön. Von wo aus rufst du denn an?
Aus Danzig.
Dzień dobry.
Genau.
Was machst du denn in Danzig?
Mit meiner Frau ein schönes Wochenende verbringen und dann an der Ostsee nach Usedom radeln.
Ach, fantastisch. Ihr seid mit Fahrrädern unterwegs?
Genau.
Das finde ich gut. Aber lass mich raten, aber ihr seid die erste Strecke wahrscheinlich mit der Bahn gefahren, oder?
Definitiv, ja. Aha. Doch, das war... Passte.
Aber trotzdem, man muss das auch allen mal erklären, das ist ja gar nicht so wahnsinnig weit nach Danzig. Also meine Familie lebt in Niedersachsen bei Hameln, das sind so 370 Kilometer. Danzig, das müssten noch mal 100 mehr sein ungefähr, aber viel mehr ist das nicht, ne?
Eigentlich keine, gibt ja Direktzüge, aber ja. Wir mussten halt wegen der Fahrräder einmal umsteigen. Mhm. Aber es ist keine riesen Entfernung. Nee.
Und ihr radelt dann von Danzig nach Usedom, das finde ich ja auch spannend. Also ich meine, Respekt erstmal, weil es weht ja auch ein ganz schön steifer Wind wahrscheinlich an der Küste, ne?
Das befürchten wir, aber irgendwie werden wir schon durchkommen, ja.
Wie ist denn so wettermäßig bei euch? Weil in Berlin und Brandenburg, da knallt die Sonne aus allen Löchern.
Sonne haben wir auch, aber trotzdem etwas kühl. Etwas wärmer wäre noch schöner, aber gut.
Na gut, Clemens, ich freue mich sehr, dass du anrufst. Drück die Daumen. Frage Nummer 1 kommt gleich und du weißt, erst nach der dritten Frage gibt es das Buch, ne?
Jo.
Okay, hier kommt sie.
Antibiotika haben keine Langzeitfolgen. Antibiotika sind aus der modernen Medizin nicht mehr wegzudenken. Bisher wenig erforscht sind jedoch die Langzeitfolgen. Ein Forschungsteam aus Schweden hat in einer Langzeitstudie die Darmflora von knapp 15.000 Menschen, die Antibiotika eingenommen haben, untersucht. Mit eindeutigen Ergebnissen. Bereits wenige Tage nach der Einnahme ist die Mikrobenzusammensetzung im Darm wieder wie vorher. Antibiotika haben also keine Folgen für unseren Darm.
Schwierig. Hm. Ich glaube, das ist falsch.
Und damit hast du recht. Ja, natürlich, es ist umgekehrt. Antibiotika können unsere Darmmikroben bereits nach einmaliger Einnahme schädigen. Sie können bis zu 8 Jahre später immer noch die Zusammensetzung unserer Darmflora beeinflussen. Es gibt aber große Unterschiede zwischen den einzelnen Mitteln. Die häufigsten verschriebenen Mittel haben kaum Langzeiteffekte. Aber es gibt welche, da muss man sehr aufpassen. Clemens, Frage Nummer 2.
Bullenhaie pflegen Freundschaften. Bullenhaie gelten als große Einzelgänger. Doch ein internationales Forschungsteam hat jetzt eine überraschende Entdeckung gemacht. Auch diese Haie pflegen Freundschaften. Dabei haben männliche Bullenhaie mehr soziale Verbindungen als weibliche. Doch beide Geschlechter sind lieber mit Weibchen befreundet. Laut den Forschenden liegt das daran, dass die Weibchen größer sind und ihre Bekanntschaften im Zweifel besser schützen können.
Null Ahnung, ich sage ja, stimmt.
Du sagst ja, stimmt, ich muss nachgucken und wieder hast du recht. Ja, Bullenhaie pflegen soziale Verbindungen, dabei scheinen jüngere Haie sozialer zu sein als ältere. Erinnert uns das nicht an die Menschen? Irgendwie schon, ne? Die Älteren sind aufgrund verbesserter Fähigkeiten, wie zum Beispiel beim Jagen, nicht mehr so stark auf soziale Unterstützung angewiesen. Ja, das ist dann vielleicht bei Menschen anders. Aber auf jeden Fall war die Antwort richtig. Clemens, Frage Nummer 3.
Schmerzempfinden ist nicht beeinflussbar. Können andere beeinflussen, wie wir Schmerzen wahrnehmen? Nein. Das ist das Ergebnis einer Studie des Dartmouth College. Die Forschenden haben dafür den Teilnehmenden gesagt, wie andere den Schmerz im Experiment wahrgenommen haben. Anschließend haben die Teilnehmenden selbst einen Schmerz beurteilt, der ihnen zugefügt wurde. Doch selbst wenn ihnen gesagt wurde, dass andere etwas sehr schmerzhaft fanden, hatte das keinen Einfluss darauf, wie schmerzhaft sie es selbst fanden.
Ich glaube, das stimmt nicht.
Du bist relativ schnell in deinen Entscheidungen, Clemens, und du hast immer recht gehabt bisher. Auch diesmal. Ja, tatsächlich, die Schmerzen werden in diesem Experiment mit einem ungefährlichen Hitzereiz erzeugt. Und wenn man den Teilnehmern mitgeteilt hat, dass andere das als sehr schmerzhaft empfunden hätten, dann haben sie es meist auch selbst so wahrgenommen. Ja, unabhängig von dem tatsächlichen Hitzereiz. Und da sprechen die Forscher von selbsterfüllenden Prophezeiungen. Clemens, herzlichen Glückwunsch. Du hast ein, wie ich finde, sehr tolles Buch gewonnen, was jetzt gerade in dieser Zeit ganz wichtig ist. Habt ihr einen Garten?
Nein.
Ein Balkon wenigstens oder sowas?
Balkon.
Na gut,
Balkon,
ja. Hilft auch. Ne? Das Buch heißt Garten ist Krieg, wie sie ihr Paradies gegen Unkraut, Schädlinge und andere Spielverderber verteidigen können. Ne? Von Christian Feierabend. Aber ich mache dir jetzt noch dieses Angebot.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
Ne, kennst das ja, du kannst jetzt aufhören, schicken wir euch das Buch, sodass es ankommt, wenn ihr wieder zu Hause seid von Usedom. Ne, oder du sagst, ich mach weiter, weil ich hätte doch gern das Abo. Dann hast du bei einer falschen Antwort am Ende beides verloren, Buch und Abo, oder beides gewonnen. Bei einer richtigen Antwort.
Wenn ich ganz ehrlich sein soll, wenn du jetzt das Zeit-Abo, Zeitwissen-Abo gesagt hättest, dann hätte ich weitergemacht. So reicht mir das Buch.
Okay, ja, das ist ja auch mal eine Ansage. Clemens, dann wünsche ich euch noch einen ganz, ganz schönen Urlaub. Ne, denkt immer dran, auch bei in dieser Jahreszeit eincremen, ganz wichtig. Ne, ihr fahrt sowieso mit Helm wahrscheinlich, ne?
Genau.
Genau. Ja. Ne? Alles Gute.
Danke.
Toi, toi, toi. Wie sagt man bei Radfahrern, Hals- und Speichenbruch?
Genau. Danke dir und für die tolle Sendung und viel Spaß noch
Dankeschön.
Mit den anderen Themen.
Und ganz wichtig, jetzt nicht auflegen, ne?
Jo.
Tschüss,
danke.
Tschüss. Seit 2 Jahren, seit dem 1. April 2024, ist Cannabis in Deutschland teillegalisiert. Und seitdem ist es leichter geworden, für Patienten Cannabis aus der Apotheke zu beziehen. Warum? Cannabis fällt nicht mehr unter das Betäubungsmittelgesetz. Zum medizinischen Nutzen der Hanfpflanze forscht die Neurologin und Psychiaterin Professor Dr. Kirsten Müller-Fahl von der Medizinischen Hochschule Hannover. Frau Müller-Fahl, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Wenn man die Nutzer fragt, sagen die in der Regel, Cannabis hilft ihnen. Es hilft ihnen gegen Unruhe, gegen Schlafstörungen, gegen chronische Schmerzen, gegen Übelkeit in der Chemotherapie. Sind denn all diese Wirkungen auch in medizinischen Studien nachgewiesen worden?
Nein, leider nein. Für einige gibt es eine gute Evidenz, aber für viele leider keine ausreichenden Untersuchungen.
Warum? Ja, also es gibt ja zum Beispiel 3 cannabisbasierte Arzneimittel, die in Deutschland zugelassen sind. Ich weiß nicht, ob ich die Namen richtig hinkriege. Sativex, Canemes und Epidiolex. Bis so ein Arzneimittel zugelassen wird, muss man doch die Wirkung bestätigt haben, oder?
Genau, das ist für diese 3 Arzneimittel auch der Fall. Das sind ein bisschen unterschiedliche Präparate. Das eine ist ein reines CBD, also Cannabidiol-Präparat. Das andere ist ein reines THC-Präparat. Und das dritte ist ein Extrakt, also eine Mischung von beidem. Aber die sind in Studien untersucht und die Wirksamkeit ist ausreichend belegt. Das betrifft einmal für das Sativex die Spastik bei MS, für das Epidiolex seltene Epilepsieerkrankungen. Und für das dritte Präparat Canemes ist das die Übelkeit und Erbrechen bei Chemotherapie.
Mhm. Aber warum ist es denn so, dass es vergleichsweise wenige, wirklich große und aussagekräftige Studien gibt zur Wirksamkeit von Cannabis in der Medizin? Verdienen die Pharmafirmen nicht genug an diesem Naturprodukt?
Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Bei Cannabis ist es ja genau umgekehrt im Vergleich zur üblichen Arzneimittelentwicklung. Normalerweise wird ein Arzneimittel entwickelt und erst wenn es erwiesenermaßen wirksam und sicher ist, kommt es auf den Markt. Bei Cannabis ist es genau umgekehrt. Cannabis ist schon immer da und die Menschen haben es benutzt. Und erst nach und nach hat dann auch die Arzneimittelindustrie es als Medikament wieder entdeckt, so wie es vor Hunderten von Jahren ja auch schon mal eingesetzt wurde. Und das dreht so ein bisschen die Entwicklung auf den Kopf. Das heißt also, wir haben eine Blüte, die verfügbar ist, die die Menschen auch nehmen. Eine Blüte kann man nicht patentieren, das ist für die Pharmaindustrie von Nachteil. Und wenn ich jetzt eine große, sehr teure Studie durchführe, dann kann es natürlich auch sein, dass die Studie negativ ausgeht. Dann mache ich die Situation eigentlich ein wenig schlechter für mich, als sie im Moment ist. Und aktuell wird natürlich auch viel mit Cannabis-Arzneimitteln schon verdient. Und dann kommt noch hinzu, dass es viele kleinere Firmen gibt, also Start-ups, die sich in diesem Cannabis-Geschäft engagieren und die tatsächlich zum Teil eben nicht die finanziellen Möglichkeiten haben wie Big Pharma, um solche großen, teuren Studien durchzuführen.
Das ist ja für Sie, auch gerade für die Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin, eine sehr unbefriedigende Situation, oder?
Das ist für alle unbefriedigend, die eine evidenzbasierte Medizin machen wollen, weil wir das nach wie vor als Goldstandard ansehen, dass man Studien durchführt, in den Studien die Wirksamkeit nachweist und dann sicher ist, dass Arzneimittel wirklich auch wirken.
Ich vermute mal, meist dürfte Cannabis in Apotheken abgegeben werden, nicht in Form dieser 3 Arzneimittel, sondern als THC-Tropfen oder Cannabisblüten zum Verdampfen oder Rauchen, so rein mengenmäßig. Gibt es Risiken oder Nebenwirkungen, vor denen meine Apothekerin mich warnen sollte?
Das ist richtig, dass die Mehrzahl der Cannabis-Arzneimittel, die aktuell verschrieben werden, auch als Medikamente tatsächlich verschrieben werden, nicht diese Fertigarzneimittel betreffen, sondern sogenannte Rezepturarzneimittel. Und das sind dann überwiegend Extrakte oder THC-Tropfen oder eben auch Cannabisblüten. Und ja, wie jedes Arzneimittel kann auch ein Cannabis-Arzneimittel zu Nebenwirkungen führen. Da kommt es dann ein bisschen drauf an, was da genau drin ist. Kommt natürlich wie immer auch die Dosierung drauf an. Und das bekannteste und häufigste ist dann Müdigkeit, Mundtrockenheit. Es kann zu geröteten Augen kommen. Es kann Veränderungen von Blutdruck und Puls geben. Die typischen Wirkungen, die die Freizeitkonsumierenden erleben, also mit so einem starken High-Gefühl, das ist etwas, was wir in der medizinischen Anwendung in aller Regel vermeiden können, indem wir die Dosis langsam einschleichend aufbauen.
Ich habe noch mal reingeschaut in den Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD. Da steht drin, wir führen eine ergebnisoffene Evaluierung des Gesetzes zur Legalisierung von Cannabis durch. Steht also nicht, wir schaffen das ab. Nun hat aber Gesundheitsministerin Wagen bereits angekündigt, die Regeln zum Beispiel für den Apothekenbezug von Cannabis zu verschärfen. Unter anderem soll der Versand verboten werden. Dann dürfte man alle anderen Arzneimittel nach wie vor in der Shop-Apotheke bestellen, nur Cannabis nicht. Sehen Sie dafür aus medizinischer Sicht eine Notwendigkeit?
Das Problem, was wir aktuell haben, ist eine Vermischung von Arzneimittelmarkt und Freizeitkonsummarkt. Diese Studie, die Sie ansprechen, das ist die EcoCan-Studie, da kommen ja nächste Woche nochmal neue Zwischenergebnisse. Die sollen, und das ist eine gute Idee, die Teillegalisierung evaluieren und uns erläutern, war das eine kluge Entscheidung, was kann man besser machen, was muss man wieder verändern. Aber diese Teillegalisierung hat eben auch deutlich gezeigt, dass die Zugangswege, die im Gesetz geschaffen wurden, wurden, nicht ausreichend sind. Das heißt ganz konkret, Menschen dürfen Cannabis zu Hause anbauen, sie dürfen Mitglied in einer Anbauvereinigung sein und sie dürfen zum Dealer gehen und es dort kaufen. Das ist nicht legal, aber entkriminalisiert. Und diese Zugangswege reichen eben nicht aus. Und deswegen tun viele Menschen jetzt Folgendes. Sie melden sich als Patienten in Telemedizin-Plattformen an, machen sich sozusagen Patienten, obwohl sie es möglicherweise gar nicht sind, und bestellen dann über diese Wege, das ist völlig legal, per Internet bei Online-Apotheken Cannabis bzw. primär Cannabisblüten. Und das stellt eine Vermischung dieser beiden Märkte dar und dagegen will dieses Gesetz vorgehen. Das ist grundsätzlich richtig. Ich finde auch, dass das klar getrennt sein müsste. Aber der Gesetzentwurf, der aktuell vorliegt, ist so ein bisschen das Kind mit dem Bade ausschütten, weil die aktuelle Regelung, die vorgesehen ist, würde erhebliche Nachteile auch für Patienten und Patientinnen bringen, weil die eben auch zum Teil auf Telemedizin angewiesen sind und zum Teil auch auf den Versand von Cannabisblüten über solche Online-Apotheken.
Sagt Professor Dr. Kirsten Müller-Fahl von der Medizinischen Hochschule Hannover. Und ich freue mich sehr, dass Sie bei uns waren, Frau Müller-Fahl. Danke, sagen die Profis auf Radio 1.
Bitteschön.
Falls Sie selbst pubertierende Kinder zu Hause haben, dann kennen Sie vielleicht den Ratgeber-Bestseller mit dem schönen Titel »Redet nicht, räumt nicht auf, lieb ich trotzdem«. Wir anderen ziehen unser Wissen über die sogenannte Generation Alpha, also die allerjüngsten, alljährlich aus Jugendstudien, wie zum Beispiel Jugend in Deutschland 2026. Zukunft unter Druck. Zu den Mitautoren zählt auch der Sozialforscher Dr. Kilian Hampel vom Laboratorium Zukunft der Arbeit an der Uni Konstanz. Guten Morgen, Herr Hampel.
Guten Morgen, Herr Karkowski.
Lassen Sie uns mal reinblicken in Ihr Labor. Wie viele Jugendliche sind da befragt worden? Welche Fragen haben Sie gestellt?
Ja, wir befragen jährlich über 2000 junge Menschen, dieses Jahr 2012 junge Menschen vom Alter 14 bis 29. Also nicht nur Generation Alpha, sondern auch Generation Z ist da drin, wenn man diesen Generationenbegriff so annimmt. Und wir stellen vielfältige Fragen zu ihrer Lebenswelt, ihren Arbeitsrealitäten, wie es ihnen persönlich geht. Wir fragen erstmal, wie geht es euch, welche Sorgen habt ihr? Und diese Fragen entwickeln wir auch mit jungen Menschen, das ist uns ganz wichtig. Also nicht nur Fragen wissenschaftlich ausgedacht, sondern da reden die schon auch mit.
Schauen wir uns mal ein paar ausgewählte Ergebnisse an. Zum Beispiel geben 29% der befragten jungen Menschen an, sie bräuchten eine Therapie. Wie lautete denn da die Frage?
Die Frage lautete ganz genau, hast du aktuell das Gefühl, aufgrund deiner psychischen Belastung eine Behandlung zu benötigen? Mhm. Also zuerst kamen überhaupt die Belastungen, die man hat. Und dann wurde man ganz konkret gefragt, wie findest du dich aktuell aufgrund von psychischen Belastungen in Behandlung? Das war die erste Frage. Und die zweite, hast du das Gefühl, eine Behandlung zu benötigen?
Ist das nicht zu suggestiv? Ich meine, wenn Sie die Jugendlichen ohne Antwortvorgaben befragen würden in den sogenannten qualitativen Gesprächen, glauben Sie, da würde die gleiche Zahl an Teenagern und Twens sagen, ich brauche eine Therapie?
Ich glaube, es wird eine ähnliche Richtung gehen. Ich würde schon sagen, natürlich, es ist eine Selbsteinschätzung. Aber genau da drin spielt ja eigentlich die Musik. Denn da sehen wir wirklich, wie die derzeitige Lage ist. Wir haben nicht den Anspruch zu sagen, dass wirklich 29% das so zu 100% benötigen. Es ist keine klinische, keine medizinische Studie in dem Fall. Sondern es ist uns ganz wichtig, hier diese Perspektive der jungen Menschen mitzunehmen, die sich extrem belastet fühlen. Und ihnen da die Stimme zu geben.
Ein anderes Ergebnis hat Schlagzeilen gemacht, nämlich dass 41% der befragten jungen Menschen Auswanderungsgedanken haben und 21%, also mehr als jeder Fünfte, sogar konkrete Pläne. Ja, wieso fragen Sie denn Jugendliche, ob sie am liebsten Deutschland verlassen würden? Wie kommen Sie darauf als Forscher?
Wir kamen darauf, weil wir in vielerlei Hinsicht ja Belastungen sehen bei jungen Menschen. Und eine der großen Belastungen, die wir letzten Jahre noch verstärkt zunehmen, sehen, ist die Wohnsituation, also Wohnrealitäten tatsächlich. Und wir haben eine ganze breite Batterie an Aussagen gestellt, die, zu denen man sich positionieren konnte, zustimmen oder ablehnen. Also auch generelle Wohnaussagen, zum Beispiel, ich habe Sorge, mir meine Wohnkosten nicht mehr leisten zu können. Ich würde meine Wohnsituation sehr gerne verändern, kann es aber nicht aus finanziellen Gründen. Und dann eben auch weiterführend die Fragen, ich kann mir vorstellen, in Zukunft lieber in einem anderen Land zu leben und ich habe konkrete Pläne, aus Deutschland wegzuziehen. Und da haben wir dann Zustimmung, Ablehnung gemessen und sind tatsächlich die Zahlen, die Sie gerade gesagt haben.
Aber hier nochmal der gleiche Einwand. Wenn Sie den Jugendlichen so krasse Fragen stellen, dann denken die doch, ey, auswandern, klar, Mutti nervt schon wieder und die coolen Leute sind ohnehin alle in Dubai. Logo, wandere ich aus, ja. Obwohl die vielleicht vor ihrer Frage nie dran gedacht haben. Ich meine, wie haben Sie denn überprüft, dass die diesen Gedanken auch schon vor ihrem Fragebogen hatten?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Natürlich, es ist eine Aussage, die im Raum steht, der man sich aber auch klar positionieren kann. Es gibt auch genügend Menschen, die dann ablehnen, diese Aussage. Wir haben das aber auch überprüft mit Workshops außerhalb der quantitativen Erhebung, die wir durchführen. Wir haben sogenannte Trendscouts, die Menschen, mit denen wir auch diese Fragen entwickeln. Und da kam schon im Vorfeld, als wir die Fragen überhaupt uns überlegt haben oder die ausgesucht haben, wissenschaftlich auch, kam schon das Thema auch zum Vorschein. Also das ist schon derzeit etwas, was herumgeistert und was wir auch zum Beispiel jetzt im Nachgang nach der Studienveröffentlichung richtig viel lesen. Also ich lese ganz viele Beiträge dazu, wo O-Töne gesammelt werden von jungen Menschen, die ausgewandert sind oder von welchen, die es vorhaben. Die Ergebnisse würde ich trotzdem nicht so interpretieren, dass die jetzt auf der Matte stehen mit gepackten Koffern. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, das sind wirklich wiederum eine Einschätzung junger Menschen und da gehen sie anscheinend schon auch mit.
Ich habe gelesen, dass vor allen Dingen auch die Jugendlichen, die zu den politischen Rändern tendieren, links wie rechts ans Auswandern denken, ist den, sagen wir mal, ich nenne die jetzt mal den AfD-Wählern unter den Jugendlichen, ist denen klar, dass sie dann in anderen Ländern zu genau den Migranten werden würden, die die AfD aus Deutschland raushaben will?
Ja, es klingt ein bisschen paradox, aber ich glaube, genau darin spielt ja die Musik, dass wir da wirklich junge Menschen sehen, die extrem frustriert sind, die sich abwenden von der etablierten Parteienlandschaft. Und das sind junge Menschen, denen es zum Beispiel, wenn man auf andere ökonomische Faktoren guckt, denen geht finanziell schlecht oder sie haben das Gefühl, dass es ihnen schlecht geht. Viele sagen, sie befinden sich auf dem Rande zur Armut, also sind bedroht von Armut oder haben zum Teil jetzt schon Schulden. Das ist also auch nicht die junge Generation, die das alles mit dem Löffel gefressen hat, mit dem goldenen Löffel und irgendwie denen es wunderbar geht.
Das zeigt aber auch, dass sie wahrscheinlich nicht ist das Wort, glaube ich.
Ja, das wäre das richtige Wort in dem Fall. Aber es zeigt ja auch, dass ihm wahrscheinlich auch die Ressource fehlt, um wirklich diese Pläne zu verwirklichen. Und deswegen unterstreicht es auch meinen Gedanken, dass die nicht jetzt morgen auswandern werden, sondern es ist ein generelles Frustrationsgefühl.
Sehr interessant fand ich auch noch die Ansprüche der Jugend an die Arbeitgeber. Die Generation Z, so wurde uns immer erzählt, habe noch auf Work-Life-Balance bestanden. Mindestens ein Kicker in der Betriebskantine, Free Smoothies, Massagepausen und sowas. Das ändert sich gerade. Was will die Generation Alpha und sagen wir mal die Jüngsten der Gen Z?
Ja, das verändert sich wirklich. Ich glaube trotzdem, dass Sinnhaftigkeit und auch eine Work-Life-Balance weiterhin sehr wichtig sind. Aber was wir sehen in unserer Studie ist, dass die Ansprüche zurückgehen. Warum? Nicht, weil man selber weniger tolle solche Sachen haben möchte, sondern weil man einfach wirklich derzeit Angst hat, keinen richtigen Job zu finden und dann deswegen auch die Ansprüche zurückschraubt. Auch wenn man ja gesagt bekommt, sehr medial auch zum Teil, ihr seid faul, ihr seid nicht leistungsbereit, das Gegenteil zeigen wir in unserer Studie. Aber jetzt geht es für Arbeitgeber und Arbeitnehmer eigentlich darum, so ein Matching zu finden und zu zeigen, ja, so kriegen wir junge Menschen zu uns, so binden wir sie auch, was können wir ihnen bieten und den Jungen auch eine Perspektive bieten, weil da steckt gerade wirklich vieles drin. Die erleben ihre beruflichen Chancen durch KI, aber auch durch die wirtschaftliche Situation derzeit ist geschwächt und haben nicht mehr das Gefühl, einen Arbeitnehmermarkt zu haben, wie wir es in den letzten Jahren zum Beispiel gesehen haben.
Die Trendstudie Jugend in Deutschland 2026, die Zukunft unter Druck, vorgestellt von einem der Mitautoren, vom Sozialforscher Dr. Kilian Hampel vom Laboratorium Zukunft der Arbeit an der Uni Konstanz. Herr Hampel, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Danke, Herr Karkowski.
Und schönes Wochenende noch.
Wünsche ich Ihnen auch. Danke. Tschüss.
Vieles, denke ich mal, das sehen Sie wahrscheinlich auch so, ist richtig und wichtig, über was wir gerade diskutieren, seitdem der Spiegel über den Fall Ulmen-Fernandes berichtet. Einige Überschriften hätten meiner Ansicht nach nicht unbedingt sein müssen. Zum Beispiel auch im Spiegel habe ich das gelesen, kann man mit Männern noch befreundet sein? Ja, also dieses Wir gegen die Ding, das finde ich schon ziemlich schräg. Wichtiger wäre doch zu fragen, warum benehmen sich manche Männer wie Arschlöcher? Warum sind die Frauen feindlich? Eine Antwort darauf gibt eine neue Studie der Universität Lausanne, nämlich es liegt auch an der Art, wie Frauen in Medien dargestellt werden. Studienautorin ist die Psychologie-Doktorandin Lilly Felber. Frau Felber, guten Morgen.
Guten Morgen.
Das war eine Riesenarbeit. Sie haben eine Meta-Analyse gemacht, 257 Studien zum Thema ausgewertet. Wonach haben Sie da genau gesucht?
Genau, wir haben uns für die Frage interessiert, ob das, was wir in den Medien über Frauen sehen oder erfahren, ob das auch tatsächlich verändert, wie wir über Frauen denken. Und da haben wir uns deswegen auch interessiert, weil Frauen ja immer noch Gewalt ausgeliefert sind und Stereotypisierung und Diskriminierung erfahren. Und dass die Rolle der Mediendarstellung und die negative Darstellung von Frauen in den Medien eine sehr besondere Rolle spielen kann. Mhm. Und es gab noch keine große Analyse bisher. Genau.
Die negative Darstellung von Frauen oder auch die frauenfeindliche Darstellung. In 257 Studien hatten denn die Autoren dieser Studien alle genau dieselbe Ansicht darüber, was das ist, eine frauenfeindliche Darstellung von Frauen?
Genau, wir gehen in unserer Studie auch auf die Begriffsklärung natürlich ein und wir nennen das im Englischen ja auch Misogynes oder Misogynie und was im Ursprung eigentlich der Hass auf Frauen bedeutet und heutzutage ist es aber auch zum Beispiel die generelle Abneigung, wird darunter auch die generelle Abneigung von Frauen verstanden in Form von Vorurteilen zum Beispiel. Und in den Studien haben wir jetzt tatsächlich drei Medieninhalte gefunden, die als frauenfeindlich gelten. Einmal Medien, die die Gewalt an Frauen darstellt, Medien wie zum Beispiel Mainstream-Pornografie und auch Medien, die Frauen erniedrigen. Also zum Beispiel in Form von herabsetzenden Stereotypen, Frauen sind dümmer als Männer oder der Sexualisierung und auch der Nutzung von sexistischen Witzen.
Mhm. Was ist mit der Objektifizierung der Frau als Sexobjekt?
Genau, also da Objektifizierung geht auch immer mit einher mit der Wahrnehmung, dass diese Personengruppe weniger menschlich ist, also tatsächlich auch wirklich mehr als Objekt wahrgenommen wird, als Mittel zum Zweck zur eigenen Belustigung zum Beispiel oder so.
Können Sie denn da genau unterscheiden? Machen wir es mal kurz fest an einem Beispiel. Sydney Sweeney zum Beispiel hat vorige Woche ihre neue Dessous-Kollektion präsentiert, ist breit durch alle Medien gegangen. Ist das feministisches Empowerment einer cleveren Unternehmerin? Oder ist das die misogyne Objektifizierung der Frau als Sexobjekt?
Genau, also das kann ich jetzt persönlich beantworten vor allem. Für mich ist das schon auch ein Symptom vielleicht einer Gesellschaft, die die sexistische Darstellung von Frauen nutzt, um zum Beispiel Werbung zu machen, um Dinge zu verkaufen. Und wenn das jetzt eine Frau sozusagen selbst tut, ist das für mich deswegen nicht weniger objektifizierend. Mhm. Genau, aber
sehen Sie das auch in der Pornografie so? Es gibt ja irgendwie Leute, die glauben, dass wenn sie Pornos gucken, die von Frauen gedreht worden sind, dann sind sie auf der sicheren Seite.
Also das ist auch eine persönliche Einschätzung. Ich glaube, dass Pornografie, Darstellungen, die von Frauen produziert wurden, eventuell weniger häufig Frauen in erniedrigend und in Gewaltsituationen darstellt, aber das kann ich nicht genau, also da habe ich jetzt nicht, da bin ich viel drüber nachgeforscht. Wir haben jetzt vor allem uns auf den Mainstream-Pornografie fokussiert in der Studie.
Und Sie haben als Ergebnis rausgefunden, frauenfeindliche Darstellungen in den Medien erhöhen die Frauenfeindlichkeit der Konsumenten oder in der Gesellschaft. Mhm. Das müssen Sie uns erklären. Was ist das für ein Effekt, der sich da gegenseitig bedingt?
Genau, also wir haben diese drei Arten der frauenfeindlichen Inhalte untersucht, diese Gewaltdarstellung, die Erniedrigung und die Pornografie. Und wir haben dann geschaut, welchen Einfluss das hat auf aggressive Einstellung, Objektifizierung und der Glaube an Vergewaltigungsmythen. Und wir haben das über verschiedene Länder hinweg, über verschiedene Methodentypen. Wir haben zum Beispiel nicht experimentelle Umfragetypen untersucht und auch experimentelle Studien, die das in einem ganz experimentellen Laborsetting angeschaut haben. Und dadurch, dass wir auf beiden Studientypen, also einmal in den Umfragetypen und in den experimentellen Studien Ergebnisse gefunden haben, Effekte gefunden haben, ist es eigentlich nur ein Hinweis darauf, dass dieser kausale Zusammenhang tatsächlich besteht. Also dass frauenfeindliche Medieninhalte tatsächlich auch die Frauenfeindlichkeit verstärkt.
Das ist das Ergebnis einer neuen Studie der Universität Lausanne. Vorgestellt hat uns das die Studienautorin, die Psychologiedoktorandin Lilly Faeber. Frau Faeber, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank.
Schönes Wochenende.
Gleichfalls, danke.
Ist Ihnen schon aufgefallen, dass Elon Musk lange keine Zukunftsvision mehr ausgeschieden hat? Die letzte, an die ich mich erinnern kann, war: Vergesst den Mars, ich setze jetzt auf humanoide Roboter. Musk behauptet, bald schon wird es mehr Roboter auf der Erde geben als Menschen. Okay. Manche sagen, im Weißen Haus sei das heute schon so. Also fragen wir mal nach. Sind humanoide Roboter heute noch zu unterscheiden von echten First Ladies? Die Antworten erhoffe ich mir vom Wirtschaftsingenieur Simon Schmidt vom Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung in Stuttgart. Morgen, Herr Schmidt.
Schönen guten Tag, Herr Karkowski.
Sie kennen sicher den Auftritt von Melania Trump und einem humanoiden Roboter vor 2 Tagen im Weißen Haus. Ist als Video abrufbar. Da hagelte es im Internet frauenfeindliche Kommentare. Ja, obwohl der Roboter sein Geschlecht ja gar nicht verraten hat. Und der Name Figure 3 klingt für mich eher divers. Wie fanden Sie das?
Ja, zum einen, oder vielleicht vorab ist zu sagen, ich denke, es ist zu beobachten, dass man derzeit versucht, sehr stark diese humanoiden Roboter auch, ich sag mal, in der normalen Welt, im Fernsehen und Co. zu präsentieren. Wir sehen das in China schon länger und das ist eben jetzt auch passiert im Weißen Haus, wo sich das Unternehmen Figure AI entsprechend platziert hat und seinen humanoiden Roboter gezeigt hat.
Weibliche Stimme, also sagen wir mal, man muss ja anders sagen, ich habe die Stimme als weiblich gelesen. Sollte dieser Roboter weiblich sein? Wie geht man damit um mit solchen Fragen?
Also ich muss gestehen, das ist jetzt für uns aus wissenschaftlicher Sicht nicht so die erste Frage, ob er jetzt männlich oder weiblich ist. Für uns sind Roboter einfach Maschinen, ohne dass wir denen jetzt unbedingt Geschlecht ergeben müssen. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu verstehen. Ein humanoider Roboter ist eine Maschine und eben kein Mensch.
Sehr gut. Zu der Frage, wie weit ist die Entwicklung bei Robotern bereits, können Sie jetzt ganz konkret Auskunft geben, weil Sie nämlich ein neues Tool entwickelt haben, das genau das messen kann. Den Humanoid Capabilities Navigator. Gibt es das auch auf Deutsch?
Das gibt es tatsächlich bisher in Englisch, das White Paper, aber es geht einfach darum, dass wir sagen, wie sehen eigentlich die Fähigkeiten humanoider Roboter aus und wie kann man das ein bisschen, oder wie kann man ein bisschen Orientierung geben, um zu verstehen, wie weit sind diese Maschinen eigentlich derzeit, darum geht es.
Welche Kriterien sind es denn, die Sie sich da anschauen?
Genau, wir haben uns 4 Domänen rausgesucht und diese in unterschiedliche Fähigkeiten unterteilt. Zum einen das ganze Thema Mobility, also Beweglichkeit und Locomotion. Wie können die sich eigentlich von A nach B bewegen? Wie planen die ihre Wege von A nach B, diese Roboter? Das zweite ist das Thema Manipulation. Also bei humanoiden Robotern ist ja im Prinzip das Thema, dass wir künstliche Intelligenz in physische Roboter setzen. Und das ganz spannende Thema ist hier eben, wenn solche KI-basierten Systeme mit physischen Gegenständen in Interaktion treten. Und das ist bei der Manipulation der Fall, wenn wir irgendwelche Bauteile greifen müssen oder vielleicht Wasserflaschen oder anderes. Die dritte Domäne ist das ganze Thema Kognition, also wie nehmen Roboter eigentlich Sachen wahr, können sie eigentlich intelligent sein und dazulernen. Und der letzte Punkt, auch sehr interessant, ist das ganze Thema Safety und Security, weil derzeit sind humanoide Roboter physisch nicht sicher.
Und dann haben Sie eine Messskala entwickelt, ein Punktesystem, oder wie läuft das?
Genau, wir haben dann eine Art Maturity, also wie weit sind wir schon in diesen einzelnen Fähigkeiten, Skala entwickelt. Es geht von 0 bis 4. Bei der Skala 0 sagen wir, es gibt eigentlich diese Fähigkeit überhaupt nicht. Also ein Roboter hat keinerlei Sicherheit zum Beispiel an Bord. Und wenn wir uns auf der höchsten Ausbaustufe befinden würden, dann ist es im Prinzip der Mensch oder sogar über den Menschen hinausgehend von der Vorstellung. Aber vielleicht vorwegnehmt, wir sind da noch eine Weile von entfernt.
Also 4 wäre vom echten Menschen quasi nicht unterscheidbar. Das finde ich spannend. Die Skala geht also auch darüber hinaus. Warum? Weil Roboter vermutlich bald bestimmte Dinge besser können als wir?
Genau, wenn wir uns ganz einzelne Fähigkeiten anschauen, dann können Roboter das natürlich auch heute schon besser, wenn wir nicht über humanoide Roboter sprechen. Also wenn wir über bestimmte Fertigungsverfahren wie Schweißen oder Sonstiges sprechen, dann haben wir überall Automatisierungslösungen, die qualitativ besser, schneller und sicherer sind, als wenn es Menschen tun würden. Das sehen wir natürlich und das ist auch beim Humanoiden so. Ich gebe Ihnen ein einfaches Beispiel. Es ist natürlich sehr einfach, dass ein solcher Roboter sozusagen nachts sehen kann oder dass wir eine Art Wärmebildkamera in ihn integrieren. Das ist uns Menschen natürlich nicht gegönnt.
Was mir aufgefallen ist bei diesem Video von Melania Trump und diesem Roboter Figure 3, ist das mit der Balance. Das sieht noch nicht so richtig sexy aus. Also Melania hat das Gehen ja irgendwann mal auch als Model gelernt. Die weiß, wie man auftritt, aber der Roboter, der war so ein bisschen holperig. Warum müssen Roboter denn unbedingt lernen, auf 2 Beinen zu stehen? Gäbe es da nicht stabilere und praktischere Lösungen, als einfach den unperfekten Menschen zu kopieren?
Es gibt da sicher stabilere und praktischere Lösungen und es gibt auch solche Roboter, die beispielsweise auf einem fahrbaren Untersatz unterwegs sind. Das hat diverse Vorteile, weshalb man derzeit allerdings sehr, sehr viele sieht, die dem Menschen nachgebaut sind, hat verschiedene Gründe. Der Hauptgrund ist sicher, das meiste oder die meisten Gegenden, in denen wir uns bewegen, wenn wir an Produktionsflächen denken, wenn wir aber auch an Krankenhäuser oder Ähnliches denken, die sind für Menschen gemacht. Da ist natürlich die Hoffnung, dass ein Roboter, der ähnlich ist wie ein Mensch, sich dort auch bewegen und zurechtfinden kann. Es gibt aber ganz, ganz viele Anwendungen, wo wir sicherlich später nicht irgendwie einen zweibeinigen Roboter sehen werden.
Mit einem neuen Tool namens Humanoid Capabilities Navigator wird gemessen, wie weit die Entwicklung von humanoiden Robotern bereits ist, vom Wirtschaftsingenieur Dr. Simon Schmidt vom Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung in Stuttgart. Herr Schmidt, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ich habe zu danken. Vielen Dank.
Neulich war Christian Lindner mal wieder im Fernsehen, lange nicht gesehen. Sie wissen schon, der war mal Vorsitzender der FDP. Heute ist er Vizevorsitzender der Autoland AG, also Gebrauchtwagenhändler. Ja, da gibt es auch Neuwagen. Und ich dachte, ich traue meinen Ohren nicht, weil Lindner auch bei Hart aber Fair noch immer super technologieoffen von E-Fuels geträumt hat. Also von synthetisch hergestellten erneuerbaren Kraftstoffen mit einer, so hofft man, möglichst guten Klimabilanz. Sprechen wir angesichts der Spritpreise mal drüber mit Dr. Olaf Töter, dem Leiter Neue Technologien und Zündsysteme am Institut für Kolbenmaschinen beim Karlsruher Institut für Technologie, dem renommierten KIT. Wir sind immer sehr froh, wenn wir KIT-Leute bei uns haben. Herr Töter, guten Tag. Schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, schönen guten Morgen. Grüßen Sie.
So, ich versuche erstmal zu fragen, ob ich das alles richtig gesehen habe. Die BMW AG hatte Sie beauftragt, herauszufinden, welche Menge an biogenen Rohstoffen, also Bioabfälle, Holzreste und pflanzliche Reststoffe für die Produktion von E-Fuels theoretisch zur Verfügung stände, richtig?
Das ist richtig. Die BMW AG hat uns und auch noch andere beauftragt, dass wir das mal zusammenstellen. Mhm. Und es ging allerdings vielleicht bei den Begrifflichkeiten, möchte ich darauf hinweisen, es ging nicht um E-Fuels, also nicht elektrolysebasierte Kraftstoffe, sondern fortschrittliche Biokraftstoffe. Es sind unterschiedliche Kraftstoff-Synthesepfade, aber es sind alles synthetische Kraftstoffe und die haben alle eine eigene, ich sag mal, CO2-Bilanz.
Und Sie sollten an BMW erklären, durch welche Verfahren sich diese Bioabfälle diese synthetischen Kraftstoffe umwandeln ließen, also in Kraftstoffe für Verbrennermotoren, die nicht auf Erdöl basieren. Ist das auch so korrekt?
Das ist auch richtig, das war auch ein Teil davon. Mhm. Es waren mehrere Aspekte, die wir in der Studie behandelt haben. Wir haben auf der einen Seite haben wir zusammen mit dem Deutschen Biomasseforschungszentrum wurde analysiert, welche Feedstocks, welche Rohstoffe sind verfügbar in Europa und auch global. Und wenn wir dann die Ausgangsstoffe haben, haben wir dann unterschiedliche Umwandlungsmethoden angesetzt und da eben berechnet, was mit diesen Ausgangsstoffen, an welchen Kraftstoffe damit in welcher Menge herstellbar sind.
Und dann haben Sie sich das angeschaut, haben geforscht, haben Daten gesammelt und haben dann zu BMW gesagt, Rohstoffe sind ausreichend vorhanden, die Technik gibt es auch, aber man braucht zu viel Energie, um die Abfälle in Sprit zu verwandeln. Viel effizienter sei es, diese Energie direkt für den Antrieb von Elektromotoren zu nutzen und auf Verbrenner künftig vollständig zu verzichten. Auch korrekt?
Nein, das leider nicht.
Sondern?
Es ist so, Sie müssen, deswegen habe ich eben auch schon getrennt zwischen den E-Fuels und den fortschrittlichen Biokraftstoffen. Mhm. Bei diesen fortschrittlichen Biokraftstoffen müssen Sie nicht viel Energie aufbringen, damit Sie aus diesen Ausgangsstoffen, aus diesen Rest- und Abfallstoffen eben Kraftstoffe machen. Die Energie ist in den Ausgangsmaterialien schon drin. Deswegen brauchen Sie dort sehr wenig Energie, das zu machen. Kommt der andere Fall. Wenn Sie die E-Fuels betrachten mit Elektrolysewasserstoff, brauchen Sie relativ viel Energie. Und auch dort gilt es, dieser sogenannte Effizienzvergleich ist meines Erachtens der falsche Vergleich. Denn ich muss es vom Systemrahmen in einer Ökobilanz etwas größer betrachten. Also nicht nur die Lieferung der Energie oder des Energieträgers, sondern auch die Bereitstellung. Das heißt, der Strom kommt nicht einfach nur aus der Steckdose, sondern auch der hat einen entsprechenden Transportweg. Und die Fahrzeuge haben eine Anforderung gemäß Transport, aber auch Anforderungen an Nebenaggregate. Die Windschutzscheibe muss frei sein, die Heizung, was auch immer alles mit an Bord ist. Und wenn man das alles mit einrechnet, kann man selbst mit den oft gescholtenen E-Fuels einen ähnlichen Effizienzfaktor erreichen wie mit den tatsächlichen direkten Nutzung von Strom in batterieelektrische Mobilität.
Ja, die Frage ist nur, wenn man eine ähnliche Nutzung erreichen kann mit einem sehr komplizierten Umwandlungsverfahren, warum sollte man da nicht gleich Strom benutzen? Das ist ja das Argument der Gegner. Und die sagen auch, diese E-Fuels, wenn sie denn jemals kommen werden, werden sehr, sehr teuer sein. Und wer soll die tanken, solange Benzin und Diesel nicht verboten werden? Gilt das auch für die Refuels?
Nein, tut es nicht. Wenn wir jetzt schauen, wir haben ja seit circa einem Jahr haben wir auch in Deutschland sogenannte HVO-Kraftstoffe da an den Tankstellen. Das war im europäischen Ausland schon viel länger der Fall.
Wofür steht diese Abkürzung?
HVO ist eine Abkürzung für den englischen Begriff Hydrogenated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl, und meint, dass man aus allen Ölen, aber auch Öle als Bestandteile von Rest- und Abfallstoffen eben durch den Prozess der sogenannten Hydrierung einen dieselähnlichen Kraftstoff synthetisieren kann.
Dann riecht es am Auspuff nach Pommes.
Nein, es riecht gar nicht mehr. Das ist sogar noch viel cooler. Es ist der Kraftstoff riecht viel weniger. Also auch, wenn Sie es vergleichen mit fossilem Diesel, wenn Ihnen mal ein Tropfen auf die Hände kommen soll, er riecht viel weniger. Er brennt viel leiser und er brennt auch schadstoffärmer. Also viel weniger Partikelemissionen, viel weniger Stickoxidemissionen. Also, und er kam in der Vergangenheit zwischen 5 und 10 Cent mehr so im Schnitt an den Tankstellen. Aktuell ist natürlich eine besondere Situation.
Also ich merke, ich kann Sie nicht überzeugen. Glauben Sie denn, dass diese Refuels tatsächlich eine Möglichkeit sind, Verbrennermotoren über lange Jahre, vielleicht Jahrzehnte noch zu befeuern, dass sich das wirtschaftlich lohnt, auch für uns Autofahrer?
Unbedingt. Ich glaube, dass das aus zwei Gründen. A, ist es ein wesentlicher Bestandteil, mit dem wir jetzt schon eine signifikante Treibhausgasreduktion erzielen können. Deswegen muss es im Zusammenspiel mit anderen Technologien unbedingt eingesetzt werden. Und das andere ist, wenn der Kraftstoff, wenn wir die Treibhausgasreduktion, die wir heute schon in diesen Kraftstoffen haben, von ca. 90% dort einsetzen und wenn wir das einpreisen in die Kraftstoffe, ist das auch eine kostengünstige Lösung. Und damit ermöglicht es uns eine Mobilität, sowohl in der Logistik als auch im Privatverkehr.
Sagt Dr. Olaf Töter, der Leiter Neue Technologien und Zündsysteme am Institut für Kolbenmaschinen beim Karlsruher Institut für Technologie, dem KIT. Herr Töter, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1 und Ihnen ein schönes Wochenende.
Dankeschön, Ihnen auch.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Krähen zählen ihre Rufe. In einem Experiment haben drei Rabenkrähen gelernt, bei verschiedenen Bildern und Tönen 1 bis 4 Rufe auszustoßen. Müssen die Krähen besonders viele Rufe erzeugen, brauchen sie dafür mehr Vorbereitungszeit als bei wenigen Lautäußerungen. Außerdem klingt das erste Krähen anders, je nachdem, wie viele Rufe noch folgen. Daraus schließen die Forschenden: Rabenkrähen lernen nicht nur ihre Rufe zu zählen, die Vögel planen sie auch voraus.